Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Diesen Kanzelgruß habe ich Ihnen mitgebracht aus der Kirchengemeinde. Wir hören ihn jede Woche und ich freue mich, dass wir so einzelne Stücke auch hin und wieder verteilen können. Guten Morgen, ihr Lieben. Dass die Gebetswoche der Evangelischen Allianz heute beginnt, haben wir schon gehört. Sie haben es auch daran gemerkt, dass hier jetzt jemand anders predigt. Es ist ein Zeichen, dieser Kanzeltausch, für die gegenseitige Wertschätzung unterschiedlicher Gemeinden und die Verbundenheit der Evangelischen untereinander. Das ist nicht ausschließlich, sondern es kann sehr wohl sein, dass es weitergeht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo höre, dass auch ganz andere Gemeinden, ob das Katholiken sind, ob das Neuapostoliker sind, egal, zusammenkommen und sich ausrichten auf den einen Herrn. Die weltweite Bewegung der Evangelischen Allianz verfolgte von Anfang an zwei Aufgaben: die Einheit der Christen zu fördern, angefangen bei den Evangelischen, und das Gebet. Deshalb ist die Gebetswoche so ein zentraler Punkt in dieser Jahresplanung der Evangelischen Allianz. Gemeinsam beten, das ist für sie der Herzschlag des Christentums. Über den ersten Punkt, die Einheit der Gläubigen, hat der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser Folgendes geschrieben: So ermahne ich euch nun, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Und vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. 7 Gemeinsamkeiten zählt Paulus hier auf, die das Band des Friedens bilden, um völlig unterschiedliche Menschen aus ganz verschiedenen Verhältnissen zusammenzubringen. Wir sind alle ein Leib in Christus. Das ist ein wunderschönes Bild. Er zählt es nachher dann in einem anderen Stellen noch einmal schön auf und weist sozusagen jedem Glied seinen Platz zu und seine Aufgabe. Sie alle haben Teil an ein und demselben Geist unseres Herrn und an der gleichen einen Hoffnung. Nur diesen einzigen Herrn erkennen wir an und in demselben einen Glauben und wir sind versiegelt auf ihn durch dieselbe eine Taufe. Im Zentrum aber steht der eine Gott, unser lieber himmlischer Vater. Er ist über allen und zugleich durch alles, was es in dieser Welt gibt und auch immer mittendrin. Das sind Dinge, die in schönen Worten gefasst sind, aber die wir nicht begreifen, weil wir es nicht können. Aber so hin und wieder fällt uns einmal ein, ha, er ist ja da, er ist ja mitten in mir. Ich habe es ja gespürt, warum habe ich es die ganze Zeit nicht gesehen? Wunderbar. Diese starken Sätze, meine Lieben, fasse sie, wer sie fassen kann. Aber nehmen Sie sich Zeit, wir haben ja gehört eben, still sein. Warten, ich habe an das andere, an den anderen Text gedacht, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Harre des Herrn, harre, warte. Es geht nicht so schnell, wie du denkst. Das Wachsen geht auch langsam. Und wir haben es immer im Glauben mit Wachstum zu tun. Mit solchen Gedanken, wie sie Paulus hier in diesem kurzen Abschnitt darstellt, könnte man eine ganze Gebetswoche bestreiten, sogar mehrere. Wir müssen uns deshalb in den nächsten Tagen auf die wichtigsten Punkte beschränken. Heute zum Start wollen wir uns die Kernfrage vornehmen, um die sich alles dreht. Warum ist eigentlich die Einheit so wichtig? Die Geschlossenheit der christlichen Kirche wurde vor 500 Jahren aufgegeben. Seitdem ist eine riesige Zahl von immer neuen Abspaltungen und Sondergruppen entstanden. In einer davon sind wir ja gerade zusammen. So ganz verkehrt ist das ja auch gar nicht. Entspricht die Vielzahl der Gemeindetypen nicht den vielerlei Bedürfnissen der unterschiedlichen Menschen? Und selbst wenn man es wollte, wie könnte man unter dieser Vielheit denn überhaupt eine Einheit herstellen? Durch Vorschriften etwa? Durch Ermahnungen oder Appelle, wie es Paulus in unserem Epheser-Text scheinbar versucht? Ich denke, so kann es nicht gehen. Und auch die Erfahrung der Kirchengeschichte spricht dagegen. Vielleicht sollten wir bei der Einheit gar nicht an die eine große Organisation denken, an die die Menschen immer denken, weil groß herrlich ist. Die Kommunisten haben das getan, der Adolf Hitler hat das getan, alle haben von einem großen gemeinsamen geträumt, in dem natürlich die Spitze sagt, was gemacht wird. Vermutlich war das auch nicht das, was Jesus wollte. Seid fleißig zu halten, die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. So haben wir es von Paulus vorhin gehört. Einheit im Geist, das klingt so wie seid eines Sinnes. Meint der Apostel das? Ich denke, dass er mit dem Geist eher den Heiligen Geist meint. Und damit kommt diese Einheit in eine ganz andere Dimension. Wir wollen einmal eine Art Arbeitshypothese aufstellen. Das ist eine Annahme, deren Richtigkeit man anschließend überprüft. Unsere Hypothese soll lauten, die Einheit der Christen im Geist ist keine Forderung oder Pflicht oder Leistung, sondern eine Frucht, das Ergebnis eines oft langen Wachstums. Diese Frucht, wenn wir sie merken, in kleinen Ansätzen, die bestätigt uns, dass wir auf dem rechten Weg sind und sie ermuntert uns, darauf entschieden weiterzugehen. Was ist das für ein Wachstum und welche sind seine Wurzeln? Hören wir dazu ein paar Verse aus Johannes 17, dem hohepriesterlichen Gebet Jesu. Diese Stelle ist übrigens der Basistext der Evangelischen Allianz. Ich bitte aber, hat Jesus gesagt, auch für die, die später an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, du habest mich gesandt. Diese Einheit, ihr Lieben, die Jesus in dem ganzen Text hier viermal nennt und beschreibt, sie ist wahrscheinlich das innerste Geheimnis des Christentums. Daran sollen wir studieren und wachsen unser Leben lang. Und diese Einheit ist das unentbehrliche Muster für alle Einigkeit unter Menschen. Von Erziehern und Psychologen haben wir gehört, wenn man sich einstellt auf einen anderen, sich hineinversetzt in seine Gedanken und Gefühle, dann wird man einig mit ihm. Wir sagen, ein Herz und eine Seele. Schön und gut für den Gebrauch unter Menschen. Vielleicht kommt man damit auch ein bisschen auf die Spur. Die Spur führt anderswohin als nur auf den anderen Menschen. Wir hatten hier einen Dekan, den Dekan Herzer, der immer wieder die Unterschiedlichkeit der Menschen und ihre Ausrichtung auf das eine Ziel so beschrieben hat, wie ein Rad. Er sagte, ein Rad hat einen Reifen außen herum, dann hat es Speichen und in der Mitte hat es eine Narbe. Und wenn die Menschen an dem äußeren Rand stehen, auf unterschiedlichen oder entgegengesetzten Seiten haben sie das Gefühl, wir sind gegeneinander. Wir sind gegeneinander da drüben, das sind die ganz anderen, die wollen wir nicht, wir sind hier bei uns. Wenn sie sich aber bewegen auf den Speichen zum Zentrum hin, dann merken sie, dass sie sich immer näher kommen. Und ganz in der Mitte sind sie eins. Das ist ein sehr schönes Bild, aber ich denke, dass Jesus noch einen besseren Weg hat. Das hat er in einem konkreten Bild anschaulich gemacht. Bei Johannes 14 steht das und damit jenes Muster für die Einheit unter Menschen beschrieben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist etwas anderes als das Rad. Gott, der allmächtige Herrscher Himmels und der Erde, den wir gerade angebetet und gelobt haben, und unser Erlöser Jesus Christus, die werden zu uns kommen und Wohnung bei uns nehmen, ganz nah bei uns sein, jederzeit ansprechbar, so wie in einer Familie. Das ist ein Bild, da wäre ich ganz high, wenn ich das höre. Und wenn ich daran denke, wenn es mir mal schlecht geht, dann geht es mir gleich wieder besser. Ich denke, Jesu Worte sind genau so gemeint, wie er es gesagt hat. Paulus hat es später den Korinthern nämlich ganz ähnlich erklärt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und kurz danach, der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Solche Worte übersteigen, man kann wohl sagen, sie übersteigen himmelhoch alles, was wir uns vorstellen können. Es ist gut, sich das immer wieder deutlich zu machen. Wenn der Herr in uns sein möchte und uns anbietet, in ihm zu sein, so führt er uns zu einer neuen Sicht auf uns, auf unsere Welt und auf ihn selbst. Und diese Sicht möchte Zug um Zug in unser Leben vom ganzen Grund her verändern. Das ist eigentlich das Leben, von dem Jesus spricht. Er meint nicht Essen, Trinken, fröhlich sein und sonst etwas. Er meint das Einssein mit ihm. Von woher wir eine ganz andere Sicht auf alles bekommen, was uns umgibt, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was wir bekämpfen müssen, worüber wir uns aufregen und so weiter. Aber diese ganzen Aufregungen der Welt, ach, vor diesem Einssein verblassen sie. Wir können sie vergessen. Sie haben keine Bedeutung, die uns wirklich wichtig ist. Auch wenn sie uns quälen, auch wenn wir darunter leiden. Ja, können wir sterben darunter vielleicht, aber das ist dann etwas anderes und hat nicht mehr die Bedeutung, die es für uns normalerweise hat. Entscheidend für unser Leben und Sterben wird allein die lebendige Beziehung, die Beziehung zu unserem Herrn und dem Vater im Himmel. Er ist lebendig und alle Tage bei uns in seinem Heiligen Geist und so sollen wir auch in ihm sein. Nicht allein im biologischen Sinn, das wäre viel zu wenig, obwohl das auch inbegriffen ist, sondern in dieser geheimnisvollen, für den Verstand unergründlichen Weise. So wie Gott selber das Leben gemeint hat, als er die Menschen schuf. In lebendiger Gemeinschaft mit ihm, salopp gesagt, ständig online. Das ist so fern von unserem natürlichen Wahrnehmen, Empfinden und Denken, dass Jesus von einer Wiedergeburt gesprochen hat. Er hat das gewusst, dass das nicht so funktioniert mit unserem normalen Leben. Er hat gesagt, ihr müsst ganz anders sein, ihr müsst neu geboren werden, aber das könnt ihr nicht schaffen. Was bedeutet das denn, Wiedergeburt? Müssen wir dann alles aufgeben, was uns lieb und teuer ist, um dahin zu kommen? Ich denke, wir müssen keine Angst haben. Zum einen werfen wir ja nichts einfach weg. Ihm, dem Herrn, sollen wir es viel mehr geben. Und das ist schon anders. Über dieses Geben, Abgeben, Hingeben, Drangeben könnte man eine große, lange Predigt halten. Und da könnte man auch viel, viel üben im Leben. Wie geht denn das? Wie mache ich denn das? Wie kann das sein? Und man wird es eigentlich erst erfahren, wenn man es tut. Das sind so Dinge, mit denen wir es oft zu tun haben im Glauben, dass man nicht verstehen kann, wenn man es nicht erlebt. Und deshalb hat auch Jesus nicht einfach sich auf eine Kanzel gestellt und gepredigt, sondern er hat gesagt, du, komm mit. Und hat sie mitgenommen und hat mit ihnen gelebt und hat ihnen vorgemacht, was er sagte. Er hat es auch gesagt, aber er hat es gelebt. Und er war ein Führer, der führte durch Sein. Durch Reden auch, aber durch Sein vor allen Dingen. Und übrigens, nochmal mit der Angst, etwas hinzugeben. Selbst wenn wir alles dran geben, so würden wir doch an keinem Stück Mangel leiden. Denn er hat uns nicht weniger versprochen als die Fülle. Er hat ja Jünger losgeschickt und hat gesagt, Schuhe dürft ihr haben, das soll euch die Schlange nicht drängen. Einen Stock solltet ihr gar nicht haben. Und dann habt ihr nur euer Gewand und dann geht hin. Ihr braucht nichts, keine Tasche und kein Brot und solche kleinen Snacks und zu trinken und sowas braucht ihr alles nicht. Geht hin. Und als sie zurückkam, hat er sie gefragt, hattet ihr irgendeinen Mangel? Hat euch etwas gefehlt? Nichts, haben sie gesagt. Sehen Sie, ausprobiert, erlebt, dann war's. Was für ein Geheimnis gibt es da zu lernen? An Demut, Sanftmut und Geduld hat der Apostel die Epheser gemahnt. Wir werden das an den nächsten Abenden einzeln buchstabieren und dazu auch die Gewohnheit, einander zu ertragen in Liebe. Oh, das ist ein ganz tolles Thema und da haben wir sehr viel zu kämpfen. Aber auch da gilt dieses Geheimnis du kannst das abgeben. Du kannst den anderen Menschen, mit dem du Schwierigkeiten hast, abgeben. Und du kannst beten, Herr, hilf mir, nimm du ihn und sag du mir, wo ich hingehöre und wo ich zu ihm hingehöre. Und wenn wir das tun, werden wir wunderbare Erfahrungen machen. Im Moment denken wir, das ist ungeheuer schwer. Das kann man überhaupt nicht. Jesus wusste das. Hat er doch einmal über die Schwierigkeit gesprochen, ins Himmelreich zu kommen. Bei Menschen ist es unmöglich. Aber alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich denke, dass in dem Einssein und mit ihm der Schlüssel liegt, mit dem wir das uns Unmögliche öffnen, zu Gottes Möglichkeiten zu gelangen. Wir hatten vorhin gehört, dass Jesus einen Zweck angedeutet hat für unser Einswerden. Auf das die Welt glaube, du habest mich gesandt. Deshalb will ich Ihnen jetzt noch die Fortsetzung des hohenpriesterlichen Gebetes lesen, wo er das näher ausführt. Ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebst sie, gleich wie du mich liebst. Was ist denn die Herrlichkeit Jesu, die er uns gegeben hat? Gestern habe ich dazu noch ein bisschen herumgesucht und im 33. Kapitel des 2. Mosebuches eine interessante Begebenheit gefunden. Mose war ja ein von Gott erwählter und beauftragter Mensch, mit dem er öfter gesprochen hat. Am Ende einer solchen Unterredung, bei der Mose auf dem Berg Sinai dem Herrn ganz nahe gekommen war, bat er ihn schließlich, einmal sein Angesicht sehen zu dürfen. Das hat Gott freilich nicht erlaubt, sonst hätte nämlich Mose sterben müssen. Nur von hinten durfte er Gott kurz sehen. Das ist ein sehr schönes Bild, das ich liebe, weil ich selbst erfahren habe, und das werden Sie wahrscheinlich bestätigen können, dass man Gottes Hand, Gottes Führung, Gottes Gegenwart, Gottes Fürsorge sehr oft, fast immer, nur von hinten sieht. Wenn es vorbei ist, dann sieht man auf einmal, Herrgott, das war's ja. Wundervoll. Und das ist in dieser Geschichte von Mose, da in diesem zweiten Buch, wahrscheinlich genauso dargestellt, wie es auch jemand, der es geschrieben hat, erlebt hat. Zurück zu ihm, Mose. Im 34. Kapitel 1 weiter wird erzählt, dass er nach 40 Tagen wieder vom Berg heruntergekommen sei, aber seine Leute ihn nicht anschauen konnten. Er hat so einen übernatürlichen Glanz ausgestrahlt, dass sie sich fürchteten. Deshalb musste er sein Gesicht eine Weile verhüllen, bis diese Erscheinung abgeklungen war. Wer dem Herrn nahe ist, der wird verändert. Und zwar so, dass auch andere das merken. Dem Petrus, dem Jakobus und Johannes ist es mit Jesus einmal ähnlich ergangen, auch auf einem Berg. Matthäus 17 hat es geschrieben. Da wurde Jesus verklärt vor ihnen und sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Petrus hat das später in seinem zweiten Brief bestätigt. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Wünschen wir uns nicht auch, einmal so von Gott erfüllt zu werden, dass man es sehen kann? Dass unser Zeugnis über unseren Glauben nicht nur in Worten besteht, sondern wir selbst mit unserer ganzen Person glaubhaft dafür stehen? Ich glaube, dass die Ausbreitung des Christentums, das Weitergeben des Glaubens eigentlich nur auf dieser Basis geht. Nicht mit Theorie, nicht mit Theologie. Es muss übertragen werden von Zeugen, die das sind, was sie leben, so wie Jesus das gelebt hat, was er redete und das war, was er sprach. Aber was können wir denn nun tun, um so zu werden? Genau diese Frage haben die Leute dem Herrn gestellt, als sie ihm nach der wundersamen Brotvermehrung nachgelaufen waren. Sie wollten lernen, wie man Gottes Werke wirken kann, vor allem solche, die uns Brot geben, die uns Mangel wegnehmen, vielleicht sogar, die uns reich machen. Jesu Antwort nach Johannes 6, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ha, da stehen wir wieder. Wir glauben ja, aber wie geht es denn nun weiter? schließt sich da ein Kreis. Glauben an den Herrn Jesus, das ist das Erste. Glauben, dass er unser Herr ist, dass er da war, dass er geredet hat und dass alles, was er geredet hat, was wir überkommen haben, stimmt. Wahr ist, verlässlich ist, nachhaltig, stimmig. Und dann sich aufmachen und ihm folgen. Sie erinnern sich, am Schluss der Bergpredigt hat er gesagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der ist gleich einem Mann und so weiter. Und das setzt eine Entwicklung in Gang, dass wir Zug um Zug immer mehr mit ihm eins werden und immer näher zu ihm kommen. Und das heißt, sich in einen neuen Menschen verwandeln. Die Wiedergeburt ist ein anderer Vorgang als die natürliche Geburt. Sie geht nämlich nicht schnell in ein paar Stunden, sondern sie geht sehr, sehr langsam, ein Leben lang. Und man muss sich Zeit nehmen, harre des Herrn, aber bleib dran. Und dann wird man das merken. Und dann kann man so ein authentischer Zeuge für ihn sein. Man muss bedenken, als Jesus das hohepriesterliche Gebet vor den Vater brachte, da war für ihn völlig offen, wie und wann sein Wirken Frucht tragen würde. Vor ihm standen Leid und Tod. Seine Jünger, das wusste er ja auch, würden weglaufen und sich zitternd verstecken. Er muss sich gefühlt haben wie vor dem Weltuntergang. Doch was hat er gemacht? Er hat gebetet. Beten in völlig aussichtsloser Lage. Beten gegen alle Gefühle, Gedanken und Umstände. Das ist der Weg, Gott näher zu kommen und seine Herrlichkeit kennenzulernen. Beten gegen alle Gefühle, Gedanken und Umstände. Das habe ich mir gut gemerkt. Das hat der Günter Weber übersetzt in dem Buch von der Nancy Missler. Und sie schreibt das immer wieder. Und das ist eine fantastische Haltung und eine wunderbare Übung. Egal wie es mir geht und gerade wenn es mir gar nicht gut geht, dann beten, einfach beten und warten. Paulus hat in Römer 5 einen Pfad skizziert, wie dem, der dem Herrn vertraut, aus Bedrängnissen Geduld erwächst, daraus Erfahrung und schließlich Hoffnung. Und die lässt nicht zuschanden werden. Wenn man Hoffnung hat, dann kann man alles ertragen. Man weiß ja, es geht heraus, man kommt wieder an die Oberfläche. Man kommt nicht nur an die Oberfläche, man kommt ganz woanders hin. Und das ist die Hoffnung. Immer geht es um den Weg in die enge Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, nach dem Vorbild seiner Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und immer steht dabei im Zentrum das Gespräch mit ihm. Und da sind wir bei dem zweiten großen Anliegen der Evangelischen Allianz, beten. Ich will jetzt aufhören, weil man das einfach nicht so erklären kann, wie es wirklich ist. Herrlich bei dem Herrn. Man muss sich aufmachen und den Weg gehen. Dann wird man es erfahren und dann wird man wissen, ob die Hypothese vom Anfang richtig ist und die Frucht wirklich kommt. Herr Jesus, wir gehen jetzt in die Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Ich weiß, du bist dabei. Lass uns das erfahren. Zeige uns deine Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater, die so ist, wie der Vater am Anfang seiner Schöpfung sich das gewünscht und vorgestellt hat. Und lehre auch uns, dass wir wiederum anderen es zeigen können, was und wie diese Gemeinschaft ist. Danke, Herr, für diese Stunde. Lass reiche Frucht daraus erwachsen und segne unseren Weg mit dir, damit wir einig werden mit denen, die du uns zur Seite gestellt hast und ebenso auch mit denen, die scheinbar gegen uns sind und die du doch genauso lieb hast wie uns. Amen.